Zunächst muss ich mich entschuldigen, dass ich vielleicht zwischendurch ab und zu mal eklig husten muss. Also ich habe seit 30 Jahren gefühlt nicht so Husten und Halsschmerzen gehabt wie die letzte Woche. Ja, vielleicht sind die Mandeln nachgewachsen. Früher hatte ich das öfters mal, aber seit die raus waren, hatte ich da Ruhe und jetzt war das wieder mal so. Aber nichtsdestotrotz, ich denke mal, das geht schon einigermaßen vernünftig. Und ich freue mich auch, hier zu sein, heute Abend. Und ja, ich bin halt so ein Mensch, der immer ziemlich kurzfristig Dinge vorbereitet. Das ist, irgendwie ändert sich das auch in meinem Leben nicht mehr. Und als vor einer Woche der Ecke mich fragte, sagte ich auch, eigentlich wollte ich ja endlich mal eine Predigt zum Jona vorbereiten. Aber da wollte ich umfangreicher recherchieren. Irgendwie hatte ich da auch noch gar nichts und das habe ich jetzt auch nicht mehr geschafft. Aber dann habe ich das so getan, wie das so in den ersten Jahren, als ich mit den Brüdern oder immer mit einem Bruder dann gemeinsam eine Predigt machen durfte. Da hat man meistens geschaut, ja, was ist in der Losung dran? Und in der Losung steht, dass heute der Sonntag Exaudi ist. Höre Herr, meine Stimme. Und da ist als Predigttext angegeben eben der Psalm, den wir eben gemeinsam gelesen haben, Psalm 27. Exaudi, so heißt der Sonntag vor Pfingsten. Nächsten Sonntag haben wir schon Pfingsten. Und das, ja, höre, das ist ein Gebetsruf aus dem 27. Psalm. Und ich lese nochmal, das liebe ich immer so und das lese ich eigentlich als erstes aus meiner SMS-Bibel. Da hat man am schnellsten einen Überblick über den Text, weil das so schön kurz ist. Und der Psalm 27, der geht hier so. Gott, gib mir Kraft. Gott gibt mir Kraft und ist mein Heil. Nichts muss ich fürchten, er beschützt mich. Ich erbitte allein, Gott zu dienen und an ihn zu glauben. Ich bete zu Gott, erhöre mich, verlass mich nicht, zeig mir deinen Weg. Ich werde Gottes Güte sehen im Land der Lebendigen. Harre des Herrn. So hat man kurz einen Überblick oder den wichtigsten, oder in der Schule hat man dann im Deutschunterricht quasi eine Inhaltsangabe. Und wenn man die schon mal hat, hat man so das Wichtigste drauf. Noch zunächst ein bisschen Grundsätzliches zu den Psalmen. Die hebräische Überschrift für Psalmen heißt, ja, das, was wir auch hier immer tun, auch vorhin getan haben, Loblieder. Loben, Gott zu loben. Die Sammlung der Psalmen, so wie wir sie heute haben, das war eigentlich das Liederbuch bei den Gottesdiensten im Tempel. Die Psalmen wurden manchmal auch vorgelesen, sie wurden auch mit Instrumenten begleitet oder sie wurden gesungen. Manche Psalmen wurden auch im Wechsel vorgetragen, so wie wir das vorhin auch geübt haben, in den verschiedensten Möglichkeiten, die es da gibt. Oder halt auch Gemeinde und Sängerchor. So ist es zum Beispiel beim Psalm 136. Eine Aufzählung von Instrumenten, die das Lob Gottes in den Psalmen begleiteten, finden wir im Psalm 150. Das lese ich gerade mal vor. Die Verse 3 bis 5. Lobt ihn mit Posaunen. Lobt ihn mit Harfe und Zither. Lobt ihn mit Tamburin und Tanz. Lobt ihn mit Saitenspiel und Flötenklang. Lobt ihn mit Zimbelschall und Paukenschlag. Der längste Psalm ist der Psalm 119 mit 176 Versen. Der kürzeste ist der Psalm 117 mit nur 2 Versen oder 20 Worten. Der älteste Psalmschreiber ist Mose, zum Beispiel der Psalm 90 ist von ihm. Aber die größte Anzahl der Psalmen, die wir haben, die betete und dichtete König David. Die Psalmen lehren uns, wie wir beten können und sollen. Der Psalmbeter, der wendet sich in seiner Not an Gott. Aber er zählt seine Anliegen nicht immer einzeln auf. Und so erfahren wir in den meisten Psalmen nicht, was ihn wirklich bewegt. Der Beter weiß, dass Gott seine Not kennt. Dennoch will Gott gebeten sein. Und das ist, denke ich, auch heute noch so. Und das soll uns auch ermutigen, immer mit Gott im Gespräch zu bleiben. Und oft berichtet uns der Beter, Gott hat mein Rufen gehört oder erhört. Er bezeugt seine Liebe zu Gott. Tag und Nacht ist er im Gespräch mit Gott. Gott ist sein Vater, sein Heiland oder sein Hirte, wie im Psalm 23. All sein Vertrauen setzt er auf ihn. Und das dürfen wir, das darfst du heute genauso tun. Der Psalm 27 ist ein Bittpsalm. Hier wird Unglück oder Verderben auf die Feinde Gottes herabgefleht. Der Beter bringt hier aber nicht seinen persönlichen Unwillen oder Hass oder Rachegelüste zur Sprache, sondern die Überzeugung, oder er ist überzeugt, von Gottes Gerechtigkeit. Gottes Gerechtigkeit wird sich letztendlich doch durchsetzen und er wird die Sünde bestrafen. Und ich habe in vier Teile unterteilt, das, was ich jetzt gleich noch sagen will, auch so, wie wir es gelesen haben. Und vielleicht sehen wir auch gleich den Text nochmal und können den da sehen. Doch zunächst will ich zu dem ersten Absatz, den ich überschrieben habe, mit Vertrauen auf Gott, die Verse 1 bis 3, da will ich es einfach auch nochmal in der alten Luther-Übersetzung lesen, weil ich so derb gerade da die Begriffe, und da wird das vielleicht auch ein bisschen überzeichnet von Luther damals, aber ich lese die drei Verse nochmal nach Luther. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? So die Bösen, meine Widersacher und Feinde, an mich wollen, mein Fleisch zu fressen, müssen sie anlaufen und fallen. Wenn sie schon ein Heer wider mich legt, so fürchtet sich dennoch mein Herz nicht. Wenn sich Krieg wider mich erhebt, so verlasse ich mich auf ihn. Vertrauen auf Gott. Wir haben hier einen Psalm Davids. Und wir wissen nicht, wann er geschrieben wurde, aber der Inhalt, der gibt uns Hinweise dazu. Der Verfasser wird von Feinden verfolgt. Er ist ausgeschlossen, er ist von Vater und Mutter verlassen. Er leidet unter übelsten Verleumdungen. Und all dies, das trifft ja zu der Zeit zusammen, als, das können wir im Alten Testament nachlesen in Chronik, als der Edomiter Dög bei Saul gegen David hetzte. Also er machte richtig Stimmung gegen ihn. Dög, das war ein Aufseher, ein Vertrauter, der quasi die Gestapo oder was weiß ich, oder von dem Saul. Der war Aufseher und auch Herr über die Hirten von Saul, und der befand sich damals im Heiligtum in Nobe, das unweit von Jerusalem, als David auf der Flucht vor Saul vom Priester Abimelech Brot und Waffen erhielt. Also in dieser Zeit ist der Psalm wohl auch entstanden. Und der Psalm ist aber ein Lied fröhlicher Hoffnung. Die Worte des Psalms, die können wir können sie heute in dreifacher Weise verstehen. Wir können einmal sie als Worte Davids natürlich verstehen. Wir können sie aber auch für uns als Gemeinde aufnehmen. Und wir können sie auch ganz persönlich für uns als Worte Jesu für uns heute aufnehmen. Und ich habe eigentlich meinen Schwerpunkt beim Letzteren. Vertrauen auf Gott. Vertrauen auf Gott. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Hier ist auch ganz persönliche Gemeinschaft mit Gott dargestellt. David sagt, mein Licht, mein Heil. Und er ist sich dieser ganz persönlichen Gemeinschaft mit Gott, der ist sich da ganz sicher. Und deshalb spricht er davon so frei und offen. Mein Licht, göttliches Licht kommt bei der Bekehrung ins Herz hinein. So wird ja oft das als Bild benutzt. Wenn wir uns bekehrt haben, ist Gott unsere Freude, unser Trost, auf jeden Fall in jeder Hinsicht unser Licht. Er ist das Licht in uns, das Licht um uns herum und das Licht durch uns hindurch. Und es heißt nicht nur, der Herr gibt Licht, sondern David sagt, der Herr ist Licht. Der Herr gibt nicht nur das Heil, sondern ist auch das Heil selbst. Und wer sich im Glauben Gott anvertraut, der erhält auch alle Segnungen, so sagt es David hier. Und nicht jedes Licht ist Sonne, aber die Sonne ist Quelle allen Lichtes. David zieht daraus die Folgerung erstmal in Form einer Frage. Vor wem sollte ich mich fürchten? Vor wem sollte ich Angst haben? Das ist die Frage und zugleich auch die Antwort. Wir brauchen die Mächte der Finsternis nicht zu fürchten. Denn der Herr, unser Licht, der wird uns beistehen und wird es vernichten, die Feinde und all die umher sind, so wie wir es im Psalm hören. Wir brauchen vor der Verdammnis der Hölle nicht zu erschrecken oder vor dem Bösen, denn der Herr ist unser Heil. Der Herr ist meines Lebens Kraft. Und die Hoffnung Davids, die ruht auf drei festen Grundlagen, die auch nicht zerstört werden können. Und die sind Licht, Heil und Kraft. Unser Leben bezieht alle Kraft aus Gott, der es ja auch geschaffen hat. Wenn er uns stark macht, dann können uns alle Machenschaften des Bösen nicht schwächen. Vor wem sollte mir grauen? Diese mutige Frage, ja, die umfasst Gegenwart wie Zukunft. Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Jetzt und für alle Zeiten. Und das habe ich auch in meinem persönlichen Leben erlebt, wenn scheinbar alles gegen einen war. Wenn man, ja, genauso wie der David hier, die ganze Welt ist gegen einen. Alles geht anders, aber gewiss nicht so, wie man es vorhatte. Aber gerade dann kann man ins Gebet gehen und ins Gespräch mit Gott. Und man kann sich sicher sein, dass Gott uns beisteht. Vor wem sollte mir grauen? Ja, sie gingen zum Angriff über und sprangen auf ihr Opfer los, wie Löwen auf ihre Beute. Mein Fleisch zu fressen wie Kannibalen, wollten sie alle Glieder Davids zerreißen. So stellt er es dar und so drastisch kommt es ja auch in der Luther-Übersetzung rüber. Also wirklich aufs Ganze. Auf Leben und Tod, könnte man sagen. Aber er befand sich in Sicherheit. Seine Feinde wurden letztendlich besiegt. Wenn sich Krieg wider mich erhebt, so verlasse ich mich auf ihn. Zuversicht zu Gott zu haben, heißt jetzt den Triumph Gottes über die Feinde zu erleben. Das ist das eine. Das andere ist, dass sich mein Herz nicht fürchtet und dass er David getrost bleibt. So kommt es auf eines an, dass David still bleibt in allem Toben der Feinde und dass Gott ihm zur Festung, zum Halt wird. Das kennen manche von uns vermutlich auch. Eher jedenfalls als Krieg. Krieg haben wir zum Glück die wenigsten hier noch erleben müssen, weil wir auf 70 Jahre Frieden zurückblicken können. Dass andere einen schlecht machen, dass sie Gerüchte streuen, dass sie gezielt die eine oder andere Bemerkung machen, die dann wie ein Nadelstich sitzt und außerdem vielleicht sogar unseren Ruf ankratzt. Das kennen wir sehr wohl alle. Aber natürlich gibt es auch viel anderes, was uns zu verschlingen droht. Zum Beispiel eine vernichtende Diagnose des Arztes, die Einstellung der Therapiemaßnahmen, die ausbleibenden Heilungserfolge, Die Banken bewilligen keinen Kredit mehr. Der Arbeitsplatz ist in Gefahr oder gar verloren. Freunde lassen einen fallen. Die Partnerschaft droht zu zerbrechen. Das sind die Nöte, wo uns Gott zur Seite stehen will, wo wir auf Gott trauen können, wo wir uns an ihn wenden können. Und wir kommen zum zweiten Teil, die Verse 4 bis 6. Gemeinschaft mit Gott. Gemeinschaft mit Gott. Eins bitte ich vom Herrn. Da hat früher der Chor so ein tolles Lied gesungen. Eins bitte ich vom Herrn. Das wurde dann immer wiederholt. Das ist mir noch so im Ohr. Eins bitte ich vom Herrn. Und das ist die richtige Zielscheibe unserer Wünsche. Das ist die Quelle, aus der wir schöpfen. Das ist die Tür, an die wir anklopfen. Das ist die Bank, von der wir bald abheben können. Das hätte ich gerne. Eins bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne. David will ganz Gott angehören. Und das ist auch richtig so. Es gibt da auch den Spruch, sei ganz sein oder lass es ganz sein. Und David will ganz zu Gott gehören. Ein Kind im Hause Gottes sein und beim Vater leben. Das ist auch der Wunsch von uns Christen heute. Wir sehnen uns nach der ewigen Gemeinschaft mit ihm. Und diese Sehnsucht, die ist nicht nur bei uns Christen da. Ich glaube, dass die bei allen Menschen da ist, auch bei den größten Atheisten. In ihrem Innersten ist da irgendwo ein Sehnen, das zwar dann unterdrückt wird, aber das da ist. Luther hat das in seiner Übersetzung sehr stark und ja auch überzogen auf den Gottesdienst. Das ist an sich nicht falsch, aber es engt unseren Blick doch ein. Gemeint ist vielmehr, dass der Psalmbeter die Nähe Gottes sucht. Die Nähe Gottes sucht und Gottes Freundlichkeit. Und ja, man könnte sagen Zugewandtheit. Und welcher Mensch wünscht sich das nicht, dass andere sich ihm zuwenden? Dass man das in sich aufnimmt. Und für ihn geschieht das im Heiligtum, im Tempel, wo er an der Feier der Gottesdienste teilnimmt. Und das kennen wir sicherlich auch alle. Das kennen wir auch von uns, das kenne ich von mir und auch von anderen Menschen, dass das gemeinsame Gottesdienstfeiern einem Halt und Kraft gibt. Und deswegen tun wir es ja auch hier, deswegen sind wir auch heute zusammen. Im Gottesdienst kann ich mich in besonderer Weise der Nähe Gottes vergewissern und mein Vertrauen ja auch in seine Gegenwart stärken lassen. Und das hilft dann auch, den Herausforderungen des Alltags zu begegnen. Vielleicht der Krankheit ins Auge zu schauen oder einfach nur Boden unter den Füßen zu spüren, sich nicht alleine zu fühlen. Es ist aber nicht an den Gottesdienst allein gebunden, dass wir Gottes Gegenwart spüren und bei ihm Mut und Kraft tanken. Bei einer persönlichen Stille, in der sie zum Beispiel ein Bibelwort auf sich wirken lassen. Manche machen tragende Erfahrungen, besonders auf Freizeiten. Anderen geht es so, wenn sie eine bestimmte Musik hören oder vielleicht sogar mitsingen. Da ist ihnen Jesus plötzlich ganz nahe. Er legt seine Hand auf einen und man spürt es wirklich. Man kann es fassen. Zuversicht macht sich breit. Man fühlt sich gestärkt und geerdet, fest mit dem Boden verbunden. Der noch kurz zuvor wankte und es drohte alles wegzusacken. Auch das habe ich in jungen Jahren sehr stark erlebt bei meinem Großvater mütterlicherseits, Wilhelm Hartmannsen. Da wurde ich halt öfters gerufen, um einfach aus der Bibel vorzulesen. Und gerade die letzten Jahre war das so anfangende Demenz und da war nicht mehr so im Alltagsleben nicht alles so ganz richtig, was er sagte. Zum Beispiel konnte er nicht einsehen, dass man sonntags nicht ins Geschäft gehen konnte, wenn man was wollte. Irgendwie, das war dann nicht mehr gegeben. Aber sobald ich aus der Bibel vorlas und was dann an Fragen kam, das war voll klar da. Und genauso war es, wenn ich wusste, Ja, Saiba Opa oder Bäckerbrauchspeter waren bei ihm und er hatte mit denen gesprochen. Dann war er ganz klar, das war sensationell. Habe ich später so extrem nie mehr erlebt, dass, ja, wie Gott da wirkt. Auf den Ort oder die Art und Weise kommt es nicht an. Aber die Nähe Gottes suchen, bei ihm Zuflucht suchen, sich im Schutz seines Zeltes zu bergen, so wie es im Psalm gesagt wird, das sind gute und wichtige Voraussetzungen dafür, dass er uns wirklich zu Licht und Heil, zu Kraft, ja, und auch Schutz werden kann. Und wir brauchen ja sehr oft auch Schutz. Wir dürfen die Versammlungen der Gläubigen ja nicht aufsuchen, um zu sehen oder gesehen zu werden oder den und jenen Prediger zu hören, so schön wie das auch vielleicht ist, und in der Gefahr stehen wir ja auch alle. Wir kommen in den Gottesdienst mit dem tiefen Verlangen, Gott besser kennenzulernen. Mehr von Jesus zu erfahren und den Geist Gottes in Liebe zu bewundern, ja, und ich denke auch in Ehrfurcht anzubeten, ihm zu begegnen. Und den Geist Gottes in Liebe zu bewundern und in Ehrfurcht anzubeten. Und wir fragen nach dem Willen Gottes. Wir fragen, wie wir den Willen Gottes erfüllen können. Wir fragen nach der himmlischen Zukunft und suchen mehr, ja, die Gewissheit, sagt auch Heilsgewissheit. Wir sollen all unsere Kräfte und Fähigkeiten einsetzen, um von Jesus zu lernen. Und wird nun erhöhen mein Haupt über meine Feinde, die um mich sind. David rechnet fest mit dieser Erhöhung. David war durch den Glauben so sicher, dass er den Sieg über alle seine Feinde davonträgt, dass er schon überlegte, was er tun wird, wenn seine Gegner besiegt, zu seinen Füßen liegen. Das Lob Gottes ist für ihn der passendste Dank. Ich will singen. Alle Dankbarkeit gehört Gott. Kommt zum dritten Teil, das Gebet, die Verse 7 bis 12. Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Die Stimme, die vielleicht eben noch gesungen hat, beginnt wieder zu flehen. David, der war gewiss ein guter Soldat. Und der wusste ganz genau, wie er seine Waffen am besten benutzen konnte. Er kannte sich aber auch mit anderen Waffen aus, zum Beispiel der Waffe, wenn man das so sagen kann, des Gebetes. Damit kannte er sich sehr gut aus. Und es liegt ihm sehr daran, wirklich gehört zu werden. Die Pharisäer, die kümmerten sich nicht im geringsten darum, vom Herrn, von Gott gehört zu werden, solange sie von Menschen gehört wurden und ihrem Stolz durch laute Frömmigkeit schmeicheln konnten. Für einen Christen ist das Ohr Gottes alles. Es ist gut, auch in der persönlichen Stille, ja, vielleicht laut zu beten. Man wird nicht so leicht abgelenkt. Sei mir gnädig. Gnade ist die Hoffnung der Sünder, ja, und auch die Zuflucht für uns als Gläubige. Wer betet, der wendet sich immer wieder, ja, und ausschließlich an die Gnade Gottes. Und erhöre mich. Das dürfen wir einfach erwarten, dass unsere Gebete erhört werden. Wenn Gebetserhörungen ausbleiben, vermeintlich, sollten wir uns ja ebenso wenig zufrieden geben, als hätten wir einem Freund in wichtigen Angelegenheiten geschrieben und noch keine Antwort erhalten. Natürlich wissen wir auch, Gott funktioniert nicht wie ein Automat, in den wir ein Gebet einwerfen wie eine Münze und rauskommt die erwünschte Hilfe. Die Art, wie er hilft, wie er uns seine Gegenwart zeigt, wie er Licht in unsere Finsternis bringt, die können wir ihm nicht vorschreiben. Und er weiß es immer noch am besten. Er weiß vor allem am besten, was wir brauchen und was für uns, was für dich ganz persönlich gut ist. Das weiß Gott am besten und deswegen erkennen wir manche Gebetserhörungen im ersten Augenblick überhaupt nicht. Aber wir können seine Nähe suchen, indem wir ihn rufen und bitten und auch indem wir auf ihn hören und still werden, indem wir die Gemeinschaft der Schwestern und Brüder im Gottesdienst suchen und mit ihnen feiern, beten, singen, aber auch klagen und bekennen. Manchmal werden wir ihn ganz unerwartet finden und vielleicht auch an ganz anderen Orten, als wir dachten, als wir erwartet hatten. Und manchmal werden wir auch Wegweisungen von ihm empfangen, Richtungsweisung, Richtungspfeile, welchen Weg wir einschlagen sollen. Und das ist, glaube ich, auch ganz besonders wichtig, gerade für Mitarbeiter. Und verstoße nicht im Zorn deinen Knecht. Andere Knechte wurden verstoßen, weil sie untreu waren. So geschah es mit Davids Vorgänger Saul. Daran dachte David sicherlich. Er war sich selbst vieler Verfehlungen bewusst. Und wir wissen, was der David auch alles getan hat. Er war wahrlich kein Heiliger. Da waren ganz, inklusive Mord, alles dabei. Aber er ist immer wieder zu Gott gekommen. Und er bittet immer wieder, er spricht immer wieder mit Gott und bittet um Vergebung. Gott möge ihm seine Gnade erhalten. Denn du bist meine Hilfe. Wir können uns diesem Bekenntnis anschließen. Viele Jahre hat Gott uns durch alle Anfechtungen hindurch aufrechterhalten. Und das sollten wir, auch bis ins hohe Alter tun. Dessen sollten wir uns einfach immer bewusst bleiben und sollten ihm, wir müssen und dürfen ihm auch dafür danken, dass er uns durch Anfechtungen hindurchträgt. Man sagt, dass Undankbarkeit zum Wesen des gefallenen Menschen, in Anführungszeichen des Sünders, gehört. Für den Erneuerten, für den geistlichen Menschen ist Undankbarkeit etwas Unnatürliches. Herr, weise mir deinen Weg. David betet nicht darum, seinen eigenen Weg gehen zu dürfen. Er lässt sich belehren über den Weg, den er nach Gottes Willen gehen soll. Das zeigt uns, wie demütig er doch war. Er wusste um seine eigene Begrenztheit. Aber er war willig, sich belehren zu lassen. Und er war bereit zu gehorchen. Kommen zum letzten Punkt, die Verse 13 und 14. Glaubenskraft und Ermutigung. Herzschwäche ist eine verbreitete Krankheit. Und ich glaube auch, Herzkrankheiten ist die höchste, am stärksten, was zum Tode führt. Herzschwäche ist eine verbreitete Krankheit. David wäre beinahe zusammengebrochen. Aber der Glaube stärkt das Herz. Der Glaube stärkt das Herz und schützt vor dem Zusammenbruch. Und Hoffnung macht stark. Und David ruft uns zu: Harre des Herrn, harre im Gebet, harre in Demut, harre aus im Dienst, harre aus in der Mitarbeit, harre an in froher Erwartung. Sicher, dieses Harre ist ein für uns nicht mehr geläufiges Wort, aber es drückt es doch gut aus, einfach dran zu bleiben an all den Dingen, die ich gerade genannt habe. Irdische Gönner zeigen Bittstellern nach langem Warten nichts weiter als die kalte Schulter. Wer aber seinen Gönner im Himmel hat, der ist besser dran. Deswegen sei getrost, sei unverzagt. Wenn das Herz stark ist, wird das ganze Leben voll Kraft sein. Ein starkes Herz gibt einen starken Arm. Und diese Kraft, die kommt von Gott. Suche sie bei ihm. Und harre des Herrn. Das ist Davids Bekenntnis, und auch ein Befehl Gottes an uns zu allen Zeiten, so auch heute. Ich bete noch. Gott, Ja, wir können nichts sagen. Wir fürchten uns nicht. Und vor nichts kann uns grauen. Oft ist es viel mehr als alles andere, das Chaos in unserer eigenen Seele, das uns zu verschlingen droht. Und wie oft lagern sich düstere Gedanken in uns wie ein ganzes Heer. Und in unseren Gefühlen herrscht Krieg. Wir wissen manchmal gar nicht mehr, wohin mit uns selber. Es ist, als halte ein böser Geist uns gefangen. Und wir kommen aus eigener Kraft nicht mehr los. Oh, bitte Gott, entwinde uns aus diesem Würgegriff, der uns von allem abschnürt, von allem, was fröhlich und schön ist. Vertreibe du mit deinem Licht die Finsternis in uns und sei du uns die Quelle neuer Lebenskraft. Amen.